Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und habe heute Sir Anger von Eloquio im Studio. Sir ist quasi Gründungsprofi, auch wenn er sich selbst so nicht bezeichnet. Aber er weiß unheimlich viel davon und wir dürfen zuhören. Vom Gründen über das Mindset Dream Big bis hin zu seinem aktuellen Unternehmen Eloquio, das im vergangenen Jahr 2024 einige Preise und Auszeichnungen bekommen hat, bleibt heute keine Frage offen. Oder doch? Viel Spaß mit einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover. Was sagst du?
Ich sag Chancen. Spillover heißt für uns, dass die Begeisterung, die wir mit Musik für Sprache wecken, sich auf alles überträgt. Weil wenn was überschwappt, entstehen immer neue Möglichkeiten. Für Kinder, für Bildung, für die Gesellschaft.
Ich gebe dir mal ein bisschen Raum, weil das ist echt schön.
Danke, liebe Susanne.
Und eigentlich, wenn du das sagst, müsste ich mein Interview jetzt von hinten beginnen. Mit meinem letzten Satz, weil Möglichkeiten ist ja tatsächlich, ich habe einen Satz über dich gefunden, oder in dem ein Satz über dich, in dem der heißt, wenn du, Sir, nicht gerade auf der Suche nach neuen Möglichkeiten bist, finden die neuen Möglichkeiten dich.
Ja.
Also Möglichkeiten ist so dein Thema auch.
Inzwischen tatsächlich schon. Also es ist ja nicht so, dass man das Fach Möglichkeiten hätte studieren können oder es da eine Ausbildung gibt.
Auch schön. Aber
ich bin einfach sehr interessiert an vielen Themen und an vielen Dingen. Habe auch schon in der Schule und dann auch im Studium mich viel mit Geografie und Politikwissenschaften auseinandergesetzt. Also sehr gesellschaftlich breiten Themen. Und wenn ich etwas finde, was mich wirklich interessiert, dann ist es oft so, dass ich mich da auch wirklich in die Tiefe rein verbeiße. Mhm. Niemals so wie wirklich eine echte Expertin oder echter Experte. Da muss man fairerweise das auch zugeben. So kommt es dann jetzt immer wieder, dass wir im Gespräch miteinander, wenn ich mit anderen Leuten zusammenkomme, wir aus deren Themenbereichen diskutieren, wie kann man vielleicht etwas, was jemand in seiner oder ihrer Domäne beherrscht, in ein, deswegen ist auch dieser Spillover-Aspekt so spannend, in ein neues Geschäftsmodell, in eine neue Geschäftsidee oder einfach auch unabhängig von der Business-Dimension vielleicht einfach auch in einen Nutzen überführen. Und so ist das eigentlich gemeint, dass ich ja jetzt nicht mit der Logik rausgehe, heute will ich ein neues Geschäftsmodell entwickeln, aber im Dialog, im Diskurs ganz häufig dann solche Gedanken entstehen wie, okay, das funktioniert hier, könnte man das nicht auch da übersetzen?
Deine eigenen Ideen schwappen
über. Und so kommen dann die entsprechenden Möglichkeiten auf einmal auch.
Spannend. Ich denke, wir werden in dem Gespräch noch einiges darüber hören und auch immer merken, wo du Möglichkeiten gesehen hast. Weil dann switche ich doch wieder an den Anfang, damit wir einfach auch was von dir erfahren, damit alle Zuhörenden wissen, wenn wir hier quasi vor uns haben, ich und die Hörenden hören dürfen. Sir Anger. Du hast bis 2003 nach Heidelberg gekommen zum Studieren und du bist mehrfach Gründer, dazu erfahren wir gleich mehr, aber eigentlich hast du Geografie studiert, nicht Business, wie man jetzt annehmen könnte.
Nee, genau, wie ich gerade sagte, also 2003, vielleicht du erinnerst dich, der heiße Sommer, der ganz heiße Sommer.
Ich war im Februar schon im Bikini draußen.
Tatsächlich?
Ja, das weiß ich noch.
Ja, ich habe in Nordrhein-Westfalen die Schule besucht und habe dann die Überlegung gehabt, Geografie und Politik zu studieren und hatte die Möglichkeit, entweder nach Berlin zu gehen, da wäre es aber nur Politikwissenschaften gewesen, oder eben in der Kombination Politikwissenschaften und Geografie mit Schwerpunkt politischer Geografie hier in Heidelberg.
Okay.
Ja, und das war dann für mich irgendwie das Ausschlaggebende, hierher zu kommen. Ich hatte aus meinem Abi-Jahrgang gab es einen lieben Freund, der unmittelbar nach dem Abi, also der musste keinen Militärdienst und keinen Zivildienst machen, der konnte direkt hier in Heidelberg starten. Das heißt, den hatte ich dann auch im Rahmen meines Zivildienstes besucht, mehrfach hier, und habe es ziemlich natürlich toll gefunden. Ja. Also brauchen wir nicht wieder drüber reden, ne? Wissen
richtig,
wir alle.
Ja.
Heidelberg ist einfach schon echt ein schöner Ort. Genau, dann bin ich immer mit dem Gedanken schwanger gegangen und dann ist es dann so gekommen.
Okay. Und wie bist du auf das Thema Gründen gekommen? Es ist ja, also ich habe weder das eine noch das andere studiert, wobei ich habe tatsächlich in Politikwissenschaften die Orientierungsprüfung gemacht in Heidelberg.
Guck mal.
Aber ich würde nicht sagen, ich kenne mich in den Studienfächern aus. es ist nicht Teil Business und Möglichkeiten, zumindest nicht auf der Ebene, die du sie jetzt in den letzten Jahren betreibst.
Also tatsächlich ist es bei Geografie so, es ist eine Bindestrichwissenschaft, wenn man so möchte. Ne? Also es gibt dann immer irgendeine Fokuswissenschaft, was denn ich.
Die Spillover.
Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr eng damit verwandt. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, die großen Leitlinien nimmst in der Geografie, den Bereich der Humangeografie, dann hast du halt so etwas wie Stadtgeografie oder Verkehrsgeografie, Bevölkerungsgeografie. Und natürlich gibt es, im Bereich der Sozialgeografie Soziologen, die in ihrer Domäne richtig kompetent sind. Und in dem Augenblick, wo dann die Raumkomponente dazukommt, bist du dann auf einmal bei der Sozialgeografie. Ja. Ne? Also wie wirkt sich das im Raum aus? Oder Politologen und dann die politische Geografie oder Geopolitik. Und dann gibt es natürlich separat davon diesen ganzen Bereich der physischen Geografie, also Bodengeografie, Klimageografie. Und auch da hast du wieder die eigentlich Hardcore-Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die irgendwie Physikerinnen sind oder Meteorologen. Mhm. Und dann kommst du halt wieder in deine Überlegung, was hat das denn mit dem Raum zu tun und kannst dann in dem Bereich sein. Und als wir angefangen haben mit dem Studium, haben wir natürlich ganz häufig diese banalste aller Fragen gestellt. Ne? Was willst denn du? Hauptstädte und irgendwie lernen und bei Wer wird Millionär mitmachen oder irgendwie sowas. Und witzigerweise sind aber echt aus nahezu allen, natürlich nicht allen, aber den allermeisten irgendwie auch, haben tolle Karrieren hingelegt, weil natürlich ist es so, dass du, wenn du mal ehrlich überlegst, Klimageografie, also damals war es irgendwie schon so, dass du ein Auto hattest und das war, die spannende Kenngröße war irgendwie 0 auf 100 Kilometer Beschleunigung oder Bremsweg. Ne? Mhm. Und heute ist es natürlich noch CO2-Ausstoß. Mhm. Ne? Und dann perspektivisch hoffentlich gar nicht mehr, wenn du in der Energiewende weiter vorangehst. Kurzum, neben der Human- und der physischen Geografie gab es dann irgendwann ein dritten Bereich, nämlich die Geoinformatik. Mm. Und das ist dann der Bereich, in dem ich dann auch mehr und mehr reingekommen bin. Also alles rund um geografische Informationssysteme, Lokalisierung, Navigation letztendlich. Ja. Heute totaler Standard, ne? Google Maps.
Ich wollte aber gerade mal sagen, gehen, 2003 bis jetzt, diese 22 Jahre, die muss man sich ja auch, diese Entwicklung nochmal.
Also Google hat 2005, glaube ich, Keyhole gekauft. Das war dann überhaupt so der erste Aspekt, dass auf einmal die ganze Erde für den privaten Akteur kartografiert wird. Und das waren so die diese ganzen Aspekte. Oder wenn du jetzt, es ist immer dieser Treppenwitz, was war, das kann ich dich ja mal fragen, was war denn deiner Meinung nach die beliebteste und am meisten heruntergeladene App im App Store beim Sommermärchen 2006?
Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, die FIFA-App.
Ne? Das ist das, was natürlich immer jeder sofort irgendwie intuitiv hat.
Und das war Google.
Ja,
Google
Earth. Nee, und tatsächlich ist es halt so, und das ist immer wieder so krass, und das ist mir immer wieder, fällt es wie Schuppen vor den Augen, 2006 gab es das einfach alles noch gar nicht, weil das iPhone erst später auf den Markt gekommen ist. Ne, das ist 2007 überhaupt erst publiziert worden und erst 2008 in dieser ersten Version und Edge, und das war dann ein Telefon, mit dem du nicht telefonieren konntest, und heute, ich habe hier das...
Ist in Amerika nicht schon früher das iPhone?
Jetzt aber hier quasi das Telefon auf dem Tisch liegen, und das ist ja alles, der Computer, ne, und der hat GPS-Empfänger und alles ist ganz klar und alle möglichen Dinge und Wallet und Ticket und Barcode.
Die Frage ist gemein gestellt.
Naja, es ist gar nicht im Sinne von irgendjemand aufliegen zu lassen, sondern nochmal dieser Aha-Moment. Also plus minus ist das iPhone, wird in diesem Jahr volljährig.
Wahnsinn.
So, und das war quasi für mich in der Geografie, in der Geoinformatik irgendwie auch der Punkt, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Mhm. Und dann war das dann einerseits Gegenstand auch meiner ganzen, ja, also jetzt muss man immer ein bisschen zurückhaltend sein, Forschung wäre übertrieben, aber die Themen, mit denen ich mich einfach gerne beschäftigt habe, also Positionsbestimmung, Triangulation, ich habe irgendwie einen Punkt und habe drei Punkte in einer Zelle, und dann weiß ich anhand dessen, wo mein Telefon, welcher Zelle es sich gerade befindet, und kann dann auf der Grundlage irgendwie sagen, kann dann sogenannte Location-Based Services, also orts- und zeitsensitive Dienste anbieten. Aha. Heute totaler Standard, ich bin in einer fremden Stadt, bing bong hier, heute gibt es ein Ticket, buch dir das. Das war damals sozusagen die Idee, und da gibt es in Heidelberg, schon damals gab es also richtig, richtig kluge Köpfe, die sich mit diesen Grundlagen auseinandergesetzt haben. Also alles aus dem Kontext der Chira-Stiftung oben in der Villa Borsch und die Heidelberg Mobil, also wirklich Pioniere in dem Teil. Und viele meiner Kommilitonen oder auch dann Dozenten waren in dem Bereich sehr, sehr, sehr aktiv und sind auch heute noch absolute Kompetenzträger. Also einer zum Beispiel, um mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, ja, der Matthias Jöst, also schöne Grüße und Shoutout, ne? Das ist auf jeden Fall einer, der da zu nennen ist. Der hat hier sehr, sehr viel Grundlagen damals gemacht. Oder auch der Matthias Platz, der damals schon mit Heidelberg Mobil irgendwie Pionierarbeit geleistet hat.
Wahnsinn. Und war deine erste Gründung auch in diese Richtung?
Meine erste Gründung war ein Online-Ticketing-System für Techno-Events.
Wann war das?
Das war 2007, haben wir mit der Konzeption gestartet, Februar 2009.
Ich hätte jetzt auch später gedacht. Ja.
Nee, Februar 2009 und zwar auch mit ganz tollen, auch heute noch sehr, sehr lieben Freunden und Geschäftspartnern. Einerseits der Steffen Charles, der Robin Ebinger und der Frank Eichhorn von der Firma Cosmopop, also die Veranstalter und Macher der Time Warp. Und zum anderen aber auch also der Anatol Fried, der seinerzeit hier das Billy Blues im Ziegler sozusagen hier repräsentiert hat. Genau, also das waren halt einfach die Akteure, die damals hier miteinander wir gesprochen haben, ob und wie man nicht vielleicht einfach auch da eine eigenständige Ticketing-Lösung realisieren kann. Und in dem Zusammenhang gab es dann da für mich schon einen super Einstieg in diese Heidelberger oder dann Rhein-Neckar-Szene von richtig super kompetenten Expertinnen und Experten. Ich glaube, eben gesehen, in einem der letzten Podcasts war auch der Götz. War mal hier. Also, genau, wir sind ja heute auch zusammen im gemeinsamen Office, auch mit dem Ronny T. Ja, die haben damals schon mitgewirkt oder der Benny Zierock.
Ja.
Und so. Also das ist quasi diese ganze ursprüngliche Gruppe, die heute natürlich auch noch da ist.
Ja.
In diesem Konglomerat durfte ich mich schon sehr, sehr früh aufhalten und habe natürlich viel von denen auch lernen können.
Das heißt, du hast quasi in deinen Babyschuhen in Heidelberg schon Gründung und Spillover mit gelöffelt, mit aufgesaugt, wie auch immer.
Absolut. Also die Logik war ja die, anders als viele aus diesem ganzen elektronischen Musikbereich oder Techno-Bereich, ich hatte damit ja gar keine Berührungspunkte. Ja. Das war weder meine persönliche Passion, noch hatte ich da, sondern ich habe einfach verstanden, es gibt bei Festivals offensichtlich ein Bedarf. Man muss schauen, da seinerzeit war der einzige Verkauf über Eventim im Großen.
Ja.
Und das hieß entweder Vorverkaufsstelle oder Tickets per Post. Kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Also du musstest dann bis 3 Tage vor
hat
der
die
Veranstaltung.
Die Bahn auch noch bis vor ein paar Jahren gemacht.
Ja, und ich weiß noch, es gab damals auch schon diese sogenannte Print-at-Home-Funktion, also dass du dir das irgendwie zu Hause ausdrucken kannst.
Ja.
Witzigerweise hat das dann aber Aufpreis gekostet.
Das zu Hause auszudrucken?
Ja, natürlich, weil das ja das
verrückt.
Ja, weil da bist du ja genau in diesem Aspekt, dass sie damit ihre eigenen Vorverkaufsstellen kannibalisiert hätten. Und das ist ja immer dieses Innovators-Dilemma, ne?
Ja.
Also du machst einen Service und machst dich damit selber kaputt, also versuchst du ihn protektionistisch so lange wie möglich irgendwie wegzuhalten. Ja, und irgendwann hast du keine Chance mehr, weil die User erfordern es.
Ja.
Aber das war natürlich unser cooles Momentum, da reinzugehen in diese Lücke. Natürlich waren wir dann schnell und waren irgendwie die Coolen und die dann einfach auch in dieser Branche Word of Mouth natürlich auch sehr davon profitiert haben, dass wir auch aus dem Netzwerk heraus super schnell tolle weitere große Künstlerinnen und Künstler auch haben sein können als Kunden. Sven Feit, Richie Horton, und viele Events in Berlin, in Amsterdam, in Mailand, in Barcelona. Das war dann quasi unser Momentum und so konnten wir dann XTX von 2009 immer weiter aufbauen und ausbauen, dann bis dann letztendlich auch zu meinem Exit 2015.
Wie viele Unternehmen hast du seither gegründet oder auch begleitet in der Gründung?
Also wenn man jetzt auf die letzten 15 Jahre zurückguckt, das ist ganz witzig, dass du das fragst, weil ich das neulich mit dem mit dem Martin bei mir aus dem Team, dem Martin Ruck, wir mal diskutiert haben im Rahmen von 15 Jahre Bestehen sozusagen. Ja. Dann sind wir auf, je nachdem wie man zählt und welchen Grad an Involvement man da jetzt machen möchte, also nicht schönen guten Tag, ich komme mal, bin eine Stunde dabei und tue so, als ob ich da irgendwie was zu tun hätte, sondern schon, dass man sagt, man hat irgendwie einen ernsthaften Beitrag geleistet, vielleicht auch eine operative Rolle.
Man kennt dich dort.
Ja, ein Kriterium kann auch sein, tatsächlich offizielle Rolle, Visitenkarte, Ausstattung, also man war wirklich irgendwie Teil dieser Identität. Mhm. Dann sind wir bei, je nach Zählweise, zwischen 30 und 40.
Wow. Hm. Was war dein größtes Learning? Hm. Oder von mir aus bei 30 bis 40, was waren deine 5 größten Learnings?
Ja, okay, also heute sind tatsächlich viele von denen tatsächlich Gott sei Dank noch da. Mhm.
Was heißt viele für dich?
Naja, also tatsächlich mindestens 3/4, würde ich sagen.
Okay.
Das heißt, in Anführungsstrichen nur 1/4 sind nicht mehr da, im Sinne von, das Unternehmen wurde abgewickelt, liquidiert, insolvent. Das ist für Startups einerseits eine sehr gute Quote, andererseits finde ich es immer auch die Frage, wie man zählt und wie man misst, weil oder wann ist es ein Startup, weil von diesen jetzt 75%, sagen wir mal 30 Unternehmen, die jetzt noch da sind, sind ja jetzt auch nicht alle dann deswegen Highflyer und sind da durch die Decke gegangen und haben exponentielles Wachstum hingelegt, sondern oftmals bist du dann irgendwie auch an so einem Punkt, wo du ja schon auch als Unternehmen eine gewisse Berechtigung hast, weil du hast ein Problem, das gelöst wird und dafür wird irgendwie auch, gibt es Kunden, die dafür Geld bezahlen. Aber es hat dann eher den Charakter oftmals auch eines serviceorientierten Beratungsgeschäfts. Du hast irgendwie dann 6, 7, 8 Leute. Das ist alles gut. Die haben alle auf jeden Fall ihre Berechtigung. Aber wenn du aus der Startup-Logik denken würdest, im Sinne von, ich möchte das wirklich hochskalieren, sind es nicht 30 bis 40, sind es dann eher um die 10. Mhm. Das ist so die eine Einordnung, um das einfach ein bisschen griffiger zu machen. Aber mein Hauptlearning ist, du brauchst ein sehr gutes Team, du brauchst auf jeden Fall Finanzen, du brauchst auf jeden Fall das finanzielle Backing, brauchst Reputation, du brauchst gute Kunden oder auch Referenzen und du brauchst verdammt viel Glück. Timing ist einfach so essentiell. Also du kannst so gut planen, wie du willst und du kannst die besten Leute haben und du kannst irgendwie auch die beeindruckendste Technologie haben. Und also es kann einfach auch sein, dass es dann trotz allem einfach überhaupt nicht funktioniert, weil irgendein unvorhergesehenes Problem um die Ecke kommt und du das einfach noch nicht kennst.
Ja.
Und wenn du umgekehrt aber dir zu viele Gedanken vorher machst und sagst, welche Risiken und wie mitigiere ich die und wie strukturiere ich die und wie bin ich darauf vorbereitet, dann bist du gelähmt und dann kommst du nicht mehr ins Machen. Mhm. Und das ist eigentlich so diese Hauptproblematik.
Balance,
mit dem Wissen von heute ist doch ganz klar, dass ich nie wieder in der Form gründen würde, wie ich XX gegründet habe.
Mhm.
Ja, das war ja ein naiver Köpfer vom Zehner, ohne zu wissen, ob da unten Wasser ist.
Ja.
So, aber das ist natürlich auch im Rahmen oder nach dem Studium wurscht. So, weil was
dafür
ist das Schlimmste,
sind
was
die
passiert?
Stürmer- und Drängerzeiten auch wichtig.
Absolut.
Weil
da
ist die Balance nicht ganz da und dann hast du eher das Gewicht bei ich mache, weil ich mache mir nicht zu viel Gedanken, weil wann, wenn nicht jetzt.
Absolut.
Ja.
Und dann ist aber natürlich auch der Punkt, natürlich kann ich mir dann einbilden, mein Gott, bin ich ein toller Geschäftsführer und mein Gott, habe ich hier eine tolle Idee und ist das alles super und so. Aber nein, diese ganzen, das merkst du ja auch, wie ich von Anfang an auch diese ganzen Bausteine benenne.
Mhm.
Die Geschäftspartner, deren Beziehungen, deren Netzwerke, die Reputation, das ist ganz, ganz, ganz essentiell, dir ein Ruf, eine Kredibilität aufzubauen.
Ja.
Und Wimpernschlag und es kann weg sein.
Und wenn ich das alles runterbreche, vielleicht stimmt es nicht, ich muss mir vielleicht darüber auch noch Gedanken machen, aber du hast relativ zu deinem Beginn hier angefangen zu netzwerken. Und wenn ich mich nicht täusche, alle Bausteine, die du genannt hast, auch wenn es Finanzen sind oder gute Leute, fallen doch irgendwo zurück auf Punkt Netzwerk, oder?
Menschen wollen mit Menschen zusammen sein. Menschen arbeiten gerne mit Menschen, interagieren mit Menschen, machen wir uns nichts vor, kaufen auch gerne von Menschen.
Mhm.
Also das ist einfach dieser Aspekt, wo es wirklich darum geht, eine Beziehung aufzubauen, auszubauen. Ja. Und auch das habe ich tatsächlich super schnell im Geografiestudium gelernt, weil es damals schon darum ging, dass du sowas hast wie 2003, 2004. Okay, du hast irgendwie in einer globalen Welt, in einer vernetzten Welt, ist alles virtuell und alles geht digital und alles geht rucki-zucki und wunderbar. Super cool, also toller Gedanke. Und du hast digitale Nomaden, du kannst orts- und zeitunabhängig arbeiten. Ja, das kannst du als Service-Supplier. Mhm. Aber es gab ja damals schon und gibt ja auch heute noch so absolute Hotspots in den USA. Dann
meinst
wiederum,
du Gründungshotspots oder?
Im Allgemeinen.
Okay.
Nimm die USA, dann nimmst du wiederum New York, dann nimmst du wiederum Manhattan und dann nimmst du wiederum einen ganz konkreten Straßenzug, Wall Street beispielsweise.
Okay. Ja,
oder du nimmst im politischen Kontext, du nimmst Europa und dann nimmst du meinetwegen Belgien, dann nimmst du Brüssel und dann nimmst du aber das Parlamentsviertel.
Ja.
Und das heißt, es gibt durchaus einfach immer wieder Situationen, wo Menschen eben jetzt, obwohl sie so intim in so einem Studio sitzen wie wir und miteinander miteinander kommunizieren. Wir wissen ja trotzdem beide, ich hoffe viele, viele hören hier zu. Das heißt, es ist öffentlich.
Ja.
Und du brauchst aber auch einfach Kontexte und Situationen, wo du nicht öffentlich sprechen kannst.
Ja.
Wo weiches Wissen von A nach B wandert, wo einfach ein Raum des Vertrauens ist.
Ja.
Und dafür braucht man einfach Räume.
Ja.
Und deswegen ist das damals in Heidelberg natürlich auch schon super gut gewesen. Da gab es solche Räume.
Ja.
Da gab es das Ziegler, über das wir eben gesprochen haben.
Ja.
Da gab es Räume in der Altstadt. Da gab es einfach auch durchaus Möglichkeiten, sich auf der Neckarwiese oder im Marstall, also einfach miteinander zu treffen, ungezwungen. Du wusstest ja nicht, du musstest dich ja und konntest dich ja nicht aktiv verabreden.
Ja.
Hey, wir Smartphone und dann 5 Minuten später und so, sondern du bist einfach auf gut Glück hingegangen. Alle sind hingegangen.
Und wenn nicht, hast du 10 Minuten, Viertelstunde gewartet.
Irgendeiner kam.
Ja.
Scheißegal.
Ja.
Es war ganz klar, da passiert was.
Ja.
Und ist, glaube ich, auch dann diese Ursprungsfrage und diese Ursprungs-DNA zu verstehen, Möglichkeiten kommen zu einem. Also gar nicht mal auch aus der reinen Geschäftslogik heraus, sondern auch aus der allgemeinen Lebenslogik.
Ja.
Und dafür braucht man meiner Überzeugung nach eben diese Räume, in denen dann das Netzwerken per se funktioniert. Gut, und heute ist es dann so, jetzt brauchen wir jetzt auch nicht immer so nostalgisch dieser Zeit hinterher, weil die gab es damals und so und so. Heute gibt es einfach andere Räume,
heute
andere
Netzwerke.
Heute
sind sie oft digital
ja.
Und trotzdem brauchst du...
Und aber auch im Digitalen. Ich meine, wir beide hätten jetzt auch sehr ohne Probleme technisch dieses Gespräch einfach online machen können.
Ja.
Ah, das ist schwierig heute, keine Ahnung, das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Du hast wenig Zeit, ich habe wenig Zeit. Komm, wir verabreden uns, machen Teams-Call. Wäre möglich gewesen. Und dann hätten wir aber nicht vorher diese halbe Stunde, bevor wir angefangen haben, nochmal sprechen können, einander kennenlernen können, ein Gespür füreinander kriegen können. Wer bist du? Was denkst du? Ne? Dann hätten wir gar nicht dieses ganze Support-System hier in diesem Studio
irgendwie erleben dürfen. Ich wüsste nicht, dass du keinen Kaffee trinkst um die Uhrzeit.
Kleinigkeiten, die dann aber hängen bleiben.
Genau.
Ja? Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt auch sozusagen den Zuhörerinnen und Zuhörern spoilern darf, aber ich wüsste nicht, was du alles abseits deiner aktuellen Profession noch alles gelernt hättest.
Richtig.
Ne? Und da sind wir wieder beim Thema Trust.
Mhm.
Das bleibt dann jetzt einfach auch an der Stelle unser beider Geheimnis. Aber das ist sozusagen the beauty, wenn man sich einfach auch tatsächlich persönlich trifft.
Absolut, ja. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich finde auch das Vergleichen, weiß ich nicht, ob man da auf Null rauskommt. Ich habe es schon rausgehört, weil eigentlich war eine meiner Fragen, ob du den einen Weg fürs Gründen rausgefunden hast. Aber du hast vorhin schon gesagt, klar, rückblickend würdest du heute einiges anders machen und nicht mehr so wie damals. Mit der Erfahrung sieht man Dinge auch anders. Aber gibt es so ein paar Steps, wo du sagst, okay.
Doch. Also ich sage ja, so wie damals hätte ich nicht wieder gegründet.
Mhm.
Und zum Beispiel das Unternehmen, über das wir heute vielleicht auch noch zu sprechen kommen, Eloquio, haben wir
ja
beispielsweise anders gegründet.
Ja.
Also aus diesen ganzen Learnings heraus. Und sicherlich ist ein Aspekt, diese ganzen Instrumente, Tools, dieser Methodenkasten, der heute hier an der SAH und gibt es das Gründerinstitut und da gibt es ja diesen Lehrstuhl, Entrepreneurship beispielsweise oder auch andere Institutionen, die sich damit auseinandersetzen mit Gründen.
Mhm.
Da gibt es ja tolle Frameworks, Businessmodelle, Businesspläne, irgendwelche Analysen auf der Makroebene, auf der Mikroebene. Das hilft natürlich alles. Das ist ja alles wunderbar, sich irgendwie mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Auch da, ne, Gruß an Thomas Prexel, ja, also Problem, Lösung und dann Magie, ne? Was ist die Magic Source? Also diese Matrix, ne? Ja. Welches Problem löse ich denn? Was ist mein Geschäftsmodell? Was ist der Wettbewerb? Was ist der Markt? Was ist mein Team? Was sind die Finanzen und so? Also diese ganzen strukturellen Überlegungen. Die helfen, um überhaupt erstmal eine Substanz in Bezug auf eine Idee zu kreieren, um rauszufinden, sag mal, ist es jetzt nur eine Idee zwischen dir und mir oder ist es auch sogar eine Geschäftsidee? Ja. Und ist es eine Geschäftsidee, weil du und ich und Tante Erna kaufen würden oder ist es sogar ein Geschäftsmodell? Also ist es wirklich denkbar, dass es auch unabhängig von mir als Person in einer ausgerollten Struktur wirklich fliegen kann? Das sind ja erstmal so die Grundüberlegungen, die man bis zum gewissen Grad ruhig machen sollte, bevor man sich da weiter mit auseinandersetzt. Und das kann man relativ schnell machen. Man kann da relativ schnell anhand von ein paar Metriken sich überlegen, hat das überhaupt ein Potenzial? Und wenn man das gemacht hat, braucht man natürlich schon auch eine Idee, welches erste Problem löse ich denn?
Ja.
Und wenn ich es dann wirklich auch gelöst habe, finde ich einen, der dafür auch zahlt.
Ja.
Und wenn mir das gelungen ist, dann macht es Sinn, auf der Grundlage immer weiter zu iterieren. Und dann kommen wieder diese Mechanismen zu tragen, die ich bei meinem ersten Startup glücklicherweise schon hatte, nämlich nicht nur irgendeinen Kunden, sondern einen relevanten Kunden. Mhm. Also das ist auch so ein Ding. Es gibt ja diesen Spruch, leider in Deutschland sehr, sehr relevant. Ist zwar ein englischer Spruch. No one has ever been fired for hiring IBM. Mhm. Das heißt, hier ist es ganz häufig so, dass viele Entscheiderinnen und Entscheider oder diejenigen, die auf der Einkaufsebene sind, gar kein Incentive-Modul oder Modell dafür haben, ein Risiko zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen. Im Gegenteil, eigentlich, die können nur verlieren. Das heißt, die haben als großes Incentive, möglichst nicht entscheiden und das auf die lange Bank schieben. Und deswegen ist natürlich der Punkt, dass du dann Referenzen brauchst, Reputation brauchst, irgendeiner, der das sozusagen schon mal für jemanden vorevaluiert hat. Ah, Firma X nutzt das, super. Mhm. Dann ist das ja für uns auch viel interessanter. Und so. Also da muss man irgendwie rein, das muss man knacken. Wenn einem das gelungen ist, dann kann man auf der Grundlage entsprechend auch weiter operativ reingehen.
Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man in Deutschland oft eigentlich nur einmal ein Unternehmen in seinem Leben gründet. Du bist jetzt absolutes Gegenbeispiel und in Amerika mach mal vielleicht 5-mal oder 6-mal oder...
Also auch da, klar, es gibt ja diese ganzen Klischees, die oft immer wieder auch bedient werden, aber die haben ja oft einen wahren Kern.
Mhm.
Und natürlich ist es so, dass man, das ist mir persönlich immer wieder auch widerfahren, also ich gehe ja sehr offen damit um, dass ich ja von Anfang an sage, okay, wir gründen Unternehmen.
Ja.
Und natürlich besteht irgendwie von Anfang an ganz klares Risiko des Scheiterns. Mhm. Dann sind alle erstmal schon mal so, okay, und sagen, ja, also eine Option ist, das fliegt nicht. Eine Option ist, es kann sein, kann insolvent gehen, kann vielleicht, muss liquidiert werden.
Ja.
Also it's an option.
Ja.
Und dann sind viele erstmal so, okay, ja. Und das muss man natürlich erstmal alles hinkriegen und beiseite lassen, dass die Leute dann irgendwie denken, oh Gott, Makel oder Stigma oder so. Und also das ist so ein Ding, wenn es gibt so viele Tabus und es ist auch richtig so, man muss ja nicht damit kokettieren. Für jeden, der irgendwie individuell erlebt, dass, weiß ich nicht, ein tragischer Todesfall ist, das ist ganz, 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 ganz schrecklich, wenn da jemand vielleicht irgendwie stirbt. Und es gibt aber ganz viele, für die ist das aus dem professionellen Kontext ganz normal. Für einen Bestatter ist es ein ganz normaler Dienstag. Und bei Unternehmen ist es auch so.
Ja.
Oh Gott, Insolvenz, oh Gott, Liquidation, wie soll das denn werden? Und aber nein, es gibt Insolvenzrichter, Verwalter und ein Gericht. Es gibt einfach voll die Industrie, die nichts anderes macht. Das muss man auf jeden Fall kennen. Anders ist es jetzt etwa in den USA, wo oftmals dieser Aspekt, okay, da hat jemand ein Unternehmen gegründet und insolvent gegangen. So what? Okay, dann hat er oder sie daraus gelernt und ist dann ein viel, viel, viel qualifiziertere Person, um jetzt quasi aus diesen Fehlern es beim nächsten Mal anders zu machen. Also man muss es nicht überstrapazieren, oh you, can do Mentalität. Aber schon etwas, wo einfach sehr, sehr, sehr klar wird, es wird ganz anders, sehr viel offener, sehr viel auch, nicht nur oberflächlich, sondern substanziell anders damit.
Auch eben das Scheitern dann.
Also im Sinne von gescheitert sein wird eben auch als Skill begriffen, weil du ja dann auch mit sozusagen schwierigsten Umständen, die sie schon mal erlebt hast, ganz anders auch in solchen Situationen unter Druck, die dann immer wieder passieren können, ja auch anders umgehst. kühlen Kopf bewahrst. Mhm. Und das ist ja sozusagen in einem Startup, je nachdem, wie die Logik ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel auch durch externe Finanzierungsgeber kapitalisiert ist und du von Runde zu Runde irgendwie auch dann tatsächlich denkst, weil du Exit getrieben bist, ist es ja das tägliche Lied, dass du irgendwie am Finanzjuggeln bist.
Ja.
Und da muss man dann halt irgendwie nach innen, nach außen souverän nicht nur wirken, sondern idealerweise einfach auch sein.
Bevor wir, weil wahrscheinlich viele das jetzt erwarten, wir werden gleich über Eloquio sprechen. Ich möchte nur gerne, wenn wir hier jetzt deine jahrelange Erfahrung, vor allen Dingen auch in Heidelberg haben, würde ich dich gerne bezüglich Raum, wir hatten es jetzt über andere Räume im Sinn von Standorten. Mhm. Heidelberg hat sich ja jetzt letztes Jahr waren wir beim Startup-Verband noch auf Platz 5. Mhm. Dieses Jahr sind wir schon auf Platz 1.
Mhm.
Ist das eine Entwicklung, die du jetzt nicht nur auf die letzten zwei Jahre, sondern auch auf die letzten 22 Jahre irgendwie nachvollziehen kannst? Oder sagst, ja, absolut, würde ich auch so machen? Oder hätte ich die Plätze auch so vergeben?
Also da bin ich jetzt total gebiased und muss mich irgendwie auch, ja, das ist unfair, weil muss ich mich jetzt irgendwie auch als einfach Supporter und auch ja, loyaler Fan nicht, aber wirklich als Unterstützer
aber das ist
von,
doch
den,
auch okay.
von den Akteuren ja eher outen, ja, aber es ist ja schon wichtig, ne, dass man das dann irgendwie auch ein bisschen kontextualisiert. Also natürlich sind, ich habe es eben schon genannt, Leute wie der André Domin, Thomas Prexel einerseits jetzt vom Startup-Verband, aber auch der Raul Haschke jetzt von High Innovation, also aus der Uni heraus und viele andere super lange schon irgendwie an diesen ganzen Themen dran.
Ja.
Das heißt, strategisch wurde das Startup-Thema, das Innovationsthema hier irgendwie auch schon offensichtlich über einen langen Zeitraum begriffen. Jetzt diese ganz konkrete Statistik Anfang des Jahres. Ich freue mich, ich feiere es, ist natürlich super cool. Ich kenne natürlich auch die berechtigten Kritiken. Hey, wie wird da gezählt? Und was ist da los? Was ist denn jetzt die Bezugsgröße? Was ist die Definition von einem Startup? Und wie ist jetzt die Aussagekraft, ob es jetzt irgendwie 0,1 vor oder nach München ist? Und muss man nicht auch ehrlicherweise so ein bisschen auch berücksichtigen, dass du hier dann doch bei relativ geringer absoluter Einwohnerzahl unglaublich viele Studierende hast. Also ich will damit einfach nur zum Ausdruck bringen.
Genau, ich hätte sagen müssen, es ist ja Neugründungen pro Kopf.
Genau, aber du siehst ja, du hast ja eine absolute Zahl von irgendwas, was ich 150.000 Einwohner und 30.000 Studierenden und so ein Verhältnis hast du dann in anderen Städten sicherlich nicht. Mhm. Und will damit einfach zum Ausdruck bringen, das ist ja wie immer, traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber ich glaube, es ist total evident, dass Heidelberg ein Gründungsstandort ist, dass unglaublich viele Aktivitäten hier passieren rund um Ökosystem, auch gar nicht nur isoliert, sondern auch im Verbund mit Mannheim, im Verbund mit Waldorf, wie ist also diese Rhein-Neckar-Region.
Die Metropolregion.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Und wenn man auch im internationalen Kontext unterwegs ist, dann, wenn wir in den USA sind oder in China sind oder in Israel, dann erleben wir ja auch immer, wie nachgefragt wird und wie wir uns auch, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch dann das so diese typische Marketing-Logik, uns immer natürlich auch signifikant größtmöglich aufstellen. Ja? Mhm. Und dann sind dann diese Gemarkungsgrenzen ein bisschen großzügiger. Und dann sagt man, ja klar, die BASF kommt von hier und die SAP und die Uni Heidelberg und das KIT. Das ist ja quasi unser Flughafen und so. Also insofern, das kennen wir ja alle, die da irgendwie in diesem Spiel unterwegs sind.
Mhm.
Aber natürlich ist da ein ganz, ganz essentieller Punkt, gar nicht mal im Sinne von, hast du hier irgendwie so viele Gründungen? Ja, hast du. Du hast ja auch eine super junge im Durchschnitt Demografie. Also ist ja alles offensichtlich cool. Aber du hast, das merke ich ja von meinem eigenen Alltag, auch der eigenen Entscheidung, aktiv hier in Heidelberg leben zu wollen, dass viele, viele, viele Talente, national wie international, gerne hierher ziehen, hier leben wollen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie eine Einladung ausspreche und sage, hey, kommen Sie uns doch in Heidelberg besuchen, dann kriege ich kein Stirnrunzeln oder so, sondern kriege ich auch immer einen, hey, ja klar, sehr, sehr gerne.
Ja.
Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Standortvorteil und sicherlich kein Nachteil.
Ja. Kannst du vielleicht jeweils in einem Satz, vielleicht, wenn es möglich ist, sagen, wo du Potenzial siehst und aber wo du vielleicht auch noch, wo es noch fehlt?
Also nach wie vor ist es so, dass die vielen von mir genannten Akteure plus dann ja auch noch viele weitere Institutionen wie Banken oder auch andere Akteure, die irgendwie ein Interesse haben an dieser ganzen, ich sag mal, Startup-Welt im weitesten Sinne, bei allen Vernetzungswünschen und Gedanken und Initiativen dann doch oftmals bis zu einem gewissen Grad ein bisschen noch wie vor in Silos unterwegs sind und deswegen nicht so eine geballte Power zusammenkriegen wie an anderen Standorten. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, so schön irgendwie dieser Gedanke einer Metropolregion ist, er zerfasert dann doch irgendwann dann wieder in der Realität, dass dann irgendwelche Zuständigkeiten sind. Oder es gibt dann doch einen Startup-Preis Heidelberg und einen Startup-Preis Mannheim und so weiter. Mhm. Ne? Oder ein Heidelberger Unternehmen, es kann nur ein Heidelberger Unternehmen einen Heidelberger Startup-Preis kriegen und so weiter. Und das verstehe ich alles. Also das ist total nachvollziehbar. Ich verstehe alle Sachzwänge. Ich sage auch nicht, oh Gott, was ist da los und sind die alle doof? Nein, aber das sind tatsächlich Defizite, wo wir uns dann das Leben unnötigerweise schwerer tun, weil es dann eben zerfasert.
Ja.
Und das ist so ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, es ist signifikant besser geworden. Ich habe ja eben High Innovation angesprochen. Aber nach wie vor diese Überlegung, Uni und Uni-Ausgründung führt zu Start-up und irgendwie, es gibt dann aber parallel Existenzgründungen und es gibt diese Kreativwirtschaft und das ist irgendwie so kleinteilig. Und ich erlebe das ja immer, wenn ich mit den verschiedenen Repräsentanten und Repräsentantinnen aus diesen verschiedenen Bereichen halt spreche, wie sie dann oft eigentlich immer so ihr Thema quasi immer wieder auf die Bühne bringen müssen. Das ist im Bereich Kultur, das ist im Bereich Kreativwirtschaft, das ist Technologie, das ist so. In Mannheim ist das auch so etwas, das ist inzwischen viel besser geworden. Früher gab es so richtig sektorale Gründungszentren. Das war nur das Zentrum für Technologie und nur das Zentrum für keine Ahnung, Kreativ oder für Textil. Das ist da auch viel, viel, viel besser geworden und auch viel durchmischter. Also da auch einen schönen Gruß an alle Mannheimer Freunde. Aber so da merke ich einfach nach wie vor immer wieder, schade, da lassen wir Potenzial auf der Strecke, national, aber auch international. Und das ist dann etwas, was dann aber wieder so ein deutsches Phänomen ist. Wirklich groß denken ist einfach hier nicht Alltag.
Ja.
So, und das ist auch da wieder gar nicht böse gemeint oder despektierlich gemeint oder so, aber das ist einfach, ich merke das ja, wenn ich mit deutschstämmigen Investoren, also so in Deutschland ansässigen Investoren spreche, sei es auf der Business Angel-Ebene, sei es auch weiter im VC-Kontext, hast du ganz, ganz, ganz häufig, auch nicht immer, aber ganz häufig Diskussionen rund um Bewertung, muss das so sein, sind diese Ausgaben rechtfertigt, was passiert, wenn das Geld alle ist, was ist euer Plan B, was passiert, wenn das, also alles berechtigt.
Ja.
Also keiner braucht die rosarote Brille. Aber das ist schon das Grundmindset.
Ja.
Und die Partnerschaft von Heidelberg ist ja Palo Alto.
Ja.
Und das ist ja auch eine tolle Beziehung. Ne? Im Silicon Valley gibt es ja wirklich jetzt viele, viele, viele Anknüpfungspunkte. Und gibt auch diesen Heidelberg-Palo Alto-Club, in dem wir jetzt auch sehr, sehr aktiv sind. Und für eines unserer Beteiligungen sind wir jetzt quasi auch in der Finanzierungsrunde und haben da jetzt auch Ende letzten Jahres die Pre-Series A soweit tatsächlich, ja, noch nicht final geclosed, aber sehr weit vorangebracht. Das wird jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen auch dann tatsächlich announced. Und in dem Zusammenhang interagieren wir auch mit möglicherweise oder möglichen Investoren aus den USA.
Mhm.
Und diese Gespräche sind einfach schon mal von der Grundmentalität so, dass bei nahezu jedem Mal du interagierst und sprichst und stellst irgendwie deinen Plan vor. Und eine der ersten Fragen ist, was muss geschehen? Wie viel Geld braucht ihr, um euer Umsatzwachstum zu verdoppeln, eure Geschwindigkeit zu erhöhen? Und dann hörst du dir das an und du denkst, ah, okay, krass, das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Das ist ein ganz anderes Mindset.
Öffnet und schließt nicht.
Du, du denkst einfach natürlich dann auch anders. Weil wenn du das gefragt wirst, dann das erste Mal denkst du, was wollen die jetzt von mir? Wie schneller, wie mehr Geld? Nein, wir kennen das doch anders. Wir müssen doch immer rechtfertigen, warum wir so viel Geld ausgeben wollen oder so.
Nee, wir wollen wenig.
Ja, und noch das ist natürlich hart übertrieben und holzschnittartig. Und das gilt natürlich nicht für alle. Und natürlich gibt es auch in Deutschland auch ganz tolle und auch erfahrene VCs und da tolle Investmentmanager, die das einfach alles natürlich auch schon anders kennen und können. Aber es gibt nun mal einfach Sachzwänge.
Ja.
Die können halt einfach auch nicht aus ihrer Haut. Die müssen dann in den Strukturen, in den Metriken operieren.
Ja.
Und das ist schon etwas, wo du ganz, ganz, ganz häufig feststellst, okay, Das ist einfach ein anderer Gedanke. Und wenn du mal ganz, ganz frei denken kannst und sagen kannst, so, ey, jetzt stell dir mal vor, Geld spielt keine Rolle.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du hast alle Möglichkeiten. Jetzt stell dir mal vor, du kannst es wirklich durchskalieren. Du hast irgendwie die Möglichkeit, nicht nur national, sondern international und nicht... Ich muss sozusagen erstmal Geld direkt von Anfang an, von Tag 1 verdienen und muss innerhalb von 12 bis 18 Monaten möglichst auf operativer Ebene monatlich Cashflow positiv sein, sondern nö, dein Businessmodell kann per Default die nächsten 8 Jahre Geld verbrennen, weil in 10 Jahren haben wir dann den ganzen Markt.
Ja.
Das ist ja.
Es ändert dein Mindset auch, weil du dir wirklich anders erlaubst, wie du gesagt hast, zu denken.
Absolut.
Also ich finde, das ist auch bezeichnend für. Nicht nur Unternehmen, sondern für dich, selbst wenn du angestellt bist, wo möchtest du irgendwann mal hin? Ja, ich möchte vielleicht vom Junior zum Senior. Ja, aber was, wenn da nicht diese Grenzen sind, nicht diese Barrieren?
Ja.
Also auch im Privatleben, finde ich, das ist sehr bezeichnend. Ja. Erlaube ich mir, groß zu denken für mich selbst, für meine Entwicklung, für mein Leben, für mein Business dann eben auch.
Absolut. Also Shoutout an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nvidia. Alles richtig gemacht. Prost auf die höchste Millionärsdichte unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Ich wollte gerade sagen, apropos Millionäre, aber ganz anderes Thema. Endlich. Wir kommen zu dem Unternehmen, für das du hier bist, zu Eloquio. Erstmal, was macht ihr und verrate mir mehr über den Namen?
Ja, also bei Eloquio beschäftigen wir uns mit der deutschen Sprache, mit dem Spracherwerb. Und wir sind davon überzeugt, mit Begeisterung ist vieles bis alles leichter. Und deswegen, Spracherwerb braucht Begeisterung. Und das ist der Kern und das Wesen von Eloquio.
Mhm. Der Eloquio, wir hatten es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja über dieses Wohlklingen. Es ist ja sehr, ich habe es erstmal sehr hart gesagt.
Stimmt.
Ja, ich habe Eloquio gesagt.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Von was kommt es?
Also, jetzt kann man wieder so und so interpretieren. Ich kriege oft zu hören, ah ja, na klar, Sprache, das hat sicherlich was mit Eloquenz zu tun. Üblicherweise widerspreche ich dann auch nicht hart, sondern sage, ja, das ist sicherlich auch ein Element. Tatsächlich ist es so, dass wir bei der Gründung von diesem Thema ursprünglich mal gesagt hatten, Arbeitstitel ist Musik und Sprache und haben dann unter anderem mit dem Sebastian Frank, ein ganz, ganz toller Wegbegleiter, der diese ganzen Markenkonzeptionen auf eine ganz, ganz ruhige und sehr empathische Art und Weise mit begleitet, also auch mitentwickelt, sind wir dadurch zu diesem Markenbildungsprozess gegangen und haben ganz, ganz, ganz viele Dinge definiert. Und als das dann alles klar war, war darauf basierend dann überhaupt auch erst ein Namensfindungsprozess. Also nicht, oh, du bist der Name und lass mal gucken, wie wir das befüllen, sondern tatsächlich umgekehrt.
Ja.
Und dann gab es dann verschiedene Optionen und also dann Eloquio war dann mit Abstand die bestmögliche, auch unter dann nicht nur jetzt dem Klang, sondern auch ganz funktionalen Überlegungen.
Ja.
Kann ich das sozusagen im Alltag benutzen?
Ja.
Wie klingt das bei meinem Rezipienten? Wer ist mein idealer Auftraggeber? Was verbindet er damit oder sie damit? Gibt es die Webseite? Ist die überhaupt sozusagen so verfügbar, beziehungsweise die Domain käuflich erwerblich und sozusagen auch noch reasonable käuflich erwerblich, weil gibt's ja kaum noch eine Webseite, die nicht irgendwie schon belegt wäre. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind dann alles auch Überlegungen, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Aber wir sind sehr glücklich mit dem Namen. Und jetzt sind wir tatsächlich jetzt im Januar mit gerade die 3 Jahre voll. Das heißt, wir starten jetzt unser 4. Jahr.
Schön.
Und haben jetzt natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen, gerade auch im letzten Jahr und sind dann deswegen auch natürlich dankenswerterweise hier eingeladen und dürfen uns hier repräsentieren, weil wir ja den Heidelberger Gründungspreis unter anderem im letzten Jahr für die Kategorie Mut, ne? Und das ist dann ja auch wieder genau dieser Rückschluss auf das Heidelberger Ökosystem. Also dem haben wir sehr viel zu verdanken und ganz klar, Shiva an vorderster Front. Die darf nicht unerwähnt bleiben.
Ich wollte nämlich gerade sagen, herzlichen Glückwunsch, eben nicht nur zu dem 4. Jahr, sondern tatsächlich zu dem Gründungspreis. Aber ihr habt ja letztes Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse, denn ihr seid eines von 6 Unternehmen am Gemeinschaftsstand des Landes Baden-Württembergs bei der Frankfurter Buchmesse geworden. Wie sagt man denn?
Ja, also tatsächlich, wir haben so eine Trias, so einen Dreiklang letztes Jahr tatsächlich realisiert. Stadt, Land, Bund. Das ist ja ganz, ganz coole Geschichte. Wir haben 2022 begonnen und haben da, wie ich gesagt, pilotiert und haben quasi angefangen mit unseren musikalisch gestützten Sprachprogrammen in Kindergärten und Grundschulen. Und die Idee war von Anfang an, dass wir eben jetzt nicht nur einmalig irgendwie in den Unterricht reinkommen und irgendwie oder einmal im Quartal, sondern wir jede Woche in der entsprechenden Einrichtung sind mit unseren Künstlerinnen und Künstlern. Und da kann ich gleich noch mal ein bisschen im Detail mal reingehen, wie das so genau aussieht. Und was ich sagen kann, in 22 und 23 haben wir natürlich sehr viel Groundwork gemacht. Wie geht das? Wie funktioniert das?
War ja auch alles noch anders.
War dann, wir haben unter Corona-Bedingungen gestartet, genau. Also auch die ganze Gründungsidee ist auch unter Corona-Bedingungen entstanden. Und jetzt im letzten Jahr, und das ist dann wieder dieser Aspekt rund um, was ich meinte, Reputation, und dann baust du dir dann quasi eben auch sowas auf, haben wir tatsächlich beim Landessummit, beim Startup BW Summit in Stuttgart, sind wir von der Medien- und Filmgesellschaft, also von der MFG, ausgesucht und ausgezeichnet worden und durften da an so einem Stand Eloquio präsentieren. Mhm. Und natürlich ist bei so einem Thema Kinder, Bildung, Sprache, Teilhabe, ganz klar auch der Weg zur Politik nicht weit. Also Politikerinnen und Politiker finden das gut, unterstützen das, feiern das, sind daran interessiert, zu Recht. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, dass da die Frau Hofmeister-Kraut, die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, auch bei uns an den Stand kam und das sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wow, wunderbar, unterstütze ich und supporte ich, und uns dann auch angefangen hat, immer weiter in die Landesregierung zu vernetzen. Und dann durften wir einerseits, wie du gesagt hast, wir durften das Land Baden-Württemberg auf der Frankfurter Buchmesse repräsentieren, waren eins von 6 Startups aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft, auch im Bereich Lernen, und haben da natürlich super viele Kontakte gemacht und tolle Öffentlichkeits- und medienwirksame Reichweite erlebt. Haben dann den Heidelberger Gründungspreis gewonnen, durften dann durch die Kompetenzstelle für Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes in Unterstützung von dem U-Institut, den Claudia Roth, also Staatsministerin für Kultur und Medien beim Bundeskanzler. Und auch, das war dann sehr, sehr gut, den Cem Özdemir, der da in dem Augenblick ganz frisch, ich glaube 2 Tage war es daher, Bundesbildungsminister wurde, weil er durch das Ampelaus da entsprechend jetzt in dieser Doppelrolle halt ist. Treffen und unsere Themen vorstellen und waren dann auch noch tatsächlich eine Woche später in Berlin und sind ausgezeichnet worden mit dem Preis der Bundesregierung für Kultur und Kreativwirtschaft mit dem Kreativpiloten. Und das ist natürlich cool. Den haben wir dann auch von wiederum Frau Roth und von Robert Habeck, dem Bundesminister für Wirtschaft, entsprechend auch verliehen bekommen. Und waren da zur Auszeichnungsveranstaltung. Und das alles hat natürlich einen riesen Push gegeben, weil wir seitdem rumgereicht wurden, zu Recht auch gerne gehen. Ja? Also uns das auch nochmal aus so einem Passiven, was Aktives zu sagen, Medienpräsenz haben, nationalen Beitrag im SWR bekommen haben, Radiopräsenz, TV-Präsenz, IHK, etc. etc. Und viele, auch das ist das normale Spiel, Akteure, die vielleicht in 2023 auf unsere Kontaktanfragen, wollen wir uns nicht mal zu unserem Thema auseinandersetzen, entweder gar nicht geantwortet haben oder uns gesagt haben, ja, nee, wissen wir nicht oder vielleicht irgendwann. Ja. Das ist dann immer dieser Aspekt, dass sich dann teilweise gedreht hat, dass die sich sogar proaktiv jetzt bei uns melden und sagen, hey, wollen wir nicht reden. Und das Tolle ist, dass wir jetzt eben auch eine von der Geschäftsmodellierung eine echte Finanzierungslogik entwickeln konnten, weil wir, auch da bist du wieder bei dem Punkt, ne, du musst eine gewisse kritische Masse erreichen und einen gewissen Qualitätsstandard aufbauen. Wir sind inzwischen beim Land Baden-Württemberg akkreditiert und sind deswegen eben auch in Schulen, in Grundschulen faktisch buchbar. Und zwar über deren interne Systeme, das heißt Rektorinnen und Rektoren. Hey, wenn ihr hier zuhört und an der Stelle irgendwie denkt, das ist doch was für uns. Ich hätte gerne eine Künstlerin, einen Künstler, einen Sprachzünder, so nennen wir die tatsächlich, bei mir in meiner Einrichtung. Dann geht bitte über das Startchancenprogramm. Geht das tatsächlich? Ist das finanziert? Sind wir akkreditiert? Und das ist natürlich eine super gute Geschichte, weil dann gar nicht mehr nur die Frage ist, will man das haben? Weil das war ehrlicherweise auch in den Jahren 22 und 23 gar nicht unser Problem. Wir haben sehr schnell sehr viel Überzeugung vor Ort leisten können, dass die Rektorinnen und Rektoren gesagt haben, das möchten wir gerne.
Ja, das glaube ich.
Es war immer nur die Frage, hey, wie kann ich das bezahlen? Wie soll das gehen? Das ist jetzt tatsächlich durch dieses Startchancengesetz gelöst. Und da sind wir jetzt einfach ab diesem Jahr buchbar. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch, dass es hier richtig erstmal in den landesweiten und dann im nächsten Schritt auch bundesweiten Rollout geht.
Würdest du sagen, das sind die Main Benefits, Bekanntheit und Finanzen, die euch Auszeichnungen und Preise gebracht haben und bringen?
Also so Preise, regional, vom Land, vom Bund, natürlich helfen die, weil sie dann auf jeden Fall wieder in dieser Reputationslogik sind. Da haben sich Leute damit auseinandergesetzt, da wurde sozusagen das geprüft, da ist eine gewisse Qualitätssicherung, da ist eine gewisse Seriosität, da ist eine gewisse Nachhaltigkeit. Und wenn du dann nicht irgendwie, wir haben vorgestern gegründet, sondern du bist im zweiten, im dritten, im vierten Jahr, du hast Referenzen, du hast jetzt auf einmal auch Testimonials von Rektorinnen, die sagen, hey, wir empfehlen das, wir nutzen das, kommt, macht es bitte auch und wir zeigen euch wie. Und ich inzwischen zu jedem sagen kann, ihr könnt mir glauben oder es lassen, ich bin ein Verkäufer, ich verkaufe euch alles, aber glaubt doch nicht mir, glaubt doch den Leuten aus eurer Domäne.
Und vielleicht auch den Kindern.
Nicht mal denen, glaubt einfach nur sozusagen denen, die sozusagen miteinander interagieren. Das ist das beste Empfehlungsmarketing. Die Kinder, die drücken sozusagen qua Nachfrage, das erleben wir jetzt, das haben wir jetzt im zweiten Jahr in Folge gemacht und das werden wir jetzt im nächsten Schritt weiter ausrollen, weil wir jetzt eben so Sprachzünder-Live-Konzerte mehr und mehr anbieten. Und da kann dann die ganze Familie daran teilnehmen. Das haben wir jetzt wieder im Kapitol gemacht, Anfang des Jahres, wieder ausverkauft, war richtig cool.
Schön.
Und so in Mannheim und planen das dieses Jahr auch. Ich glaube, das nächste Mal findet im März, ich glaube, der 8. ist es in Ladenburg, das nächste Rock for Kids Sprachzünder-Live-Konzert statt.
Sind eure Sprachzünder alle Musiker?
Ja, es sind Profis. Absolut Vollblut-Profis. Also das ist ja quasi der ganze Gag. Wenn du ja davon ausgehst, du hast irgendwie eine Masse an Menschen, du hast Musik, du hast irgendwie so eine Hochzeit, du hast irgendeinen, Firmenfeier, dann wissen wir ja nur zu gut, okay, die Stimmung ist so und so und dann kommt jetzt auf einmal die Band und auf einmal knallt's. Und alle sind euphorisch und alle sind gut drauf und das ist sozusagen das das Elixier, wo du auf einmal merkst, so, okay, und jetzt geht die Party los. Und diese Energie, diese Power, diese Begeisterung, die du von solchen Konzerten kennst, die du von solchen Momenten kennst, die schaffen wir es, jede Woche in die Einrichtung zu bringen. Und dann natürlich eine Atmosphäre und ein Klima der Freude und der absoluten positiven Energie zu schaffen. Und das ist natürlich dann auch etwas, was wunderbar diesen Lernalltag, der nun mal ist, wie er ist und auch seine Berechtigung hat oder auch nicht, auf jeden Fall so ergänzt und so erweitert, sodass dann auf einmal diese Profi-Musikerinnen und Musiker, und das ist, glaube ich, auch das Tolle, und das kriege ich auch immer wieder rückgespiegelt, in Corona erlebt haben, ihr seid nicht systemrelevant. Ihr bleibt bitte mal schön zu Hause und dann kriegt ihr vielleicht Soforthilfe. Die müsst ihr dann irgendwann zurückzahlen. Das haben viele gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt.
Am besten jetzt.
Ja, das haben viele gar nicht damals so in allen Facetten verstanden.
Ja.
Und jetzt bleibt ihr mal gerade zu Hause. Und Kinder, ihr bleibt bitte auch zu Hause. Das war ja sozusagen quasi der Startpunkt. Ja, und dann war ein bisschen so die Überlegung, okay, aber eigentlich, also erstens, irgendwann kommen die wieder. So, irgendwann geht Schule wieder los. Und zweitens muss man ja irgendwie auch in irgendeiner Weise was kreieren und tun. Und mein wunderbarer und liebe langjähriger Freund und Geschäftspartner, der Jörg Schreiner, Kinderbuchautor und Musiker, der hat ja seinerzeit schon vor Corona einfach in Kindergärten und Grundschulen immer wieder seine Musikprogramme gemacht. Theo Tolpatsch, jedes Kind kann irgendetwas gut und Kalle Kompass in Ägypten, also Programme rund um Selbstbewusstsein, Völkerverständigung, positiv aufgeladene Themen. Und der hat einfach mehr oder weniger aus einer Fun-Perspektive da performt und die Kinder haben mehr oder weniger als, das schlimme Wort ist ja immer so Collateral Damage, da war es dann mehr so Collateral Benefit, haben die so Bypass, haben die einfach Deutsch gelernt, so, ohne dass wir es irgendwie geplant hätten. Und das haben wir uns dann nochmal in der Corona-Pandemie nochmal uns vergegenwärtigt und gesagt, okay, krass, eigentlich müsste das doch möglich sein, dass das auch andere Künstlerinnen und Künstler machen könnten. Also das war jetzt quasi unsere Hypothese. Jörg, kannst das nur du? Da bist du wieder bei dieser Geschäftsidee, Geschäftsmodelllogik. Jörg, wenn du das nur kannst, dann herzlichen Glückwunsch, dann kannst du 5 Einrichtungen bespielen und dann ist das für dich irgendwie auskömmlich, aber kein Business Model. Wenn es uns aber gelingt, dass andere Profimusikerinnen und Musiker anhand der von dir definierten Strukturen und Programme, ja, die wir dann im Zweifelsfall auch noch, was wir inzwischen gemacht haben, auch noch mit musikpädagogischen Aspekten von der PH und von anderen Einrichtungen entsprechend halt sukzessive auch enhancen, wenn wir es schaffen, das entsprechend irgendwie so zu übertragen auf andere, ja, und deren Bühnenpräsenz nutzen, dann haben wir ein unendliches Skalierungspotenzial, weil es gibt ja 75.000 Grundschulen und Kindergärten in Deutschland, es gibt zig Hunderttausende Künstlerinnen und Künstler. Ja. Okay, wow. Ja. Und diese Künstlerinnen und Künstler, ja, die sind ja unterwegs in der Regel donnerstags, freitags, samstags, abends, Action, ja, machen die, aber ehrlicherweise montags bis donnerstags vormittags in der Regel nicht. Okay, krass, cool. Und heute sind die jetzt auf einmal in Grundschulen und Kindergärten und sind nicht mehr nicht systemrelevant, sondern in der heutigen Gesellschaft, wo Deutsch wichtig ist als Schlüsselqualifikation, der Aspekt für Teilhabe, wenn du dich zu artikulieren weißt, hast du, und da gibt es ganz, ganz viele volkswirtschaftliche Erhebungen. Da bist du wieder bei den volkswirtschaftlichen Spillover-Effekten. Ja? Du hast bessere Sprachkompetenz, führt zu besserer Bildung, bessere Bildung führt zu besseren Berufsabschlüssen, besseres Einkommen aus der Gesellschaft. Steuern, mehr Steuern, weniger Krankheit mit höherem Bildungsgrad, weniger Kriminalität. Also kurzum, also irgendwie nur Win-Win-Win-Win-Win, wenn du möglichst früh die Kompetenzen legst. Und jetzt hast du auf einmal Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, die gehen jetzt irgendwie montags, dienstags, mittwochs, vormittags in die Schule. Und jetzt sind die auf einmal systemrelevant. Das hat sich gedreht. Das heißt, das ist einfach ein Purpose. Okay, mit ihrem Handwerk, mit ihrer Kompetenz, und no offense, das ist total cool, Montagabends auf irgendeiner oder Samstagabends auf irgendeiner Firmenveranstaltung irgendwie Freed from Desire zu spielen. Das ist geil. No worries. Aber Kinder dazu zu bringen, dass sie einfach irgendwie sich mit der Sprache beschäftigen, auch über den Tag hinaus und deswegen, ja, Deutsch lernen, das ist schon sehr, 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 sehr befriedigend für die, weil, ja, sie einfach merken, okay, ich kann einen richtigen, nachhaltigen, ja, Effekt auf einmal realisieren. Ja. Und deswegen kriegen wir jetzt auch von der Seite signifikant viel Zuspruch und immer mehr Leute, die sagen, ey, ich will da mitmachen, ich möchte das auch. Ich
hab richtig
das
gehört. Bewerbungszulauf.
Wir kriegen Bewerbungszulauf von Künstlerinnen und Künstlern und auch das möchte ich hier wieder betonen. Also ich wünsche mir, dass ganz viele Musikerinnen und Musiker, Profis sich bei uns melden. Und auch da wieder, glaubt nicht mir, sprecht einfach mit den anderen Sprachzündern, ja, und lasst euch einfach von denen erklären, was passiert, wie es funktioniert, was, ja, zu tun ist. Seid dabei. Ja. In den Einrichtungen erleben wir, dass die sagen, okay, endlich hat jemand mal ein System entwickelt, bei dem es nicht darauf ausgerichtet ist, dass die pädagogische Fachkraft irgendetwas lernt und es dann selber machen muss.
Ja.
Weil wir haben ja Fachkräftemangel, die sind ja eh schon zu wenig.
Richtig.
Was soll ich denen jetzt auch noch 3 Akkorde Gitarre spielen beibringen? Und es wird einfach nicht passieren. Diese ganzen Programme sind oft gut gemeint und einfach nicht gut gemacht, weil sie da auch wieder an der Alltagsrealität vorbeigehen. Und bei uns sind dann die Musikerinnen und Musiker mit den pädagogischen Fachkräften in Teams, gibt es auch ein ganz tolles Wort, multiprofessionelle Teams zusammen in der Einrichtung und können so 40 Wochen im Jahr, also während der Unterrichtszeit, entsprechend gemeinsam performen.
Schön. Ich nehme an, ihr habt auf eurer Homepage, auf eurer Website sicherlich Videos.
Ja.
Also wer sich das anschauen möchte und nicht nur von dir hören und vor allen Dingen anhören möchte, wie, ja, sowas klingt.
Soll er bitte gucken.
Das auf jeden Fall. Ja. Packen wir in die Shownotes.
Das ist toll, das ist gut.
Ich wollte fragen, weil wir so viel von Qualität und Qualitätssicherung und, ja, und die professionellen Musiker, was brauchen, ja, die denn für Qualifikationen?
Also wir reden hier von, im Grunde genommen von Singer-Songwritern, also Leute, die wirklich sehr gut singen können, performen können.
Ein Instrument im Bestfall.
Gitarre, tatsächlich. Also unsere Programme sind, ja, weil Klavier ist dann wieder in der Komplexität, irgendwo, ja, hin zu transportieren. Und so,
heißt,
ja,
auch, du brauchst immer den Raum, den Musikraum deiner Schule. Das.
Also in den jeweiligen Einrichtungen gibt es entweder diesen Musikraum oder den Performance-Raum. Wir können das aber auch in den jeweiligen Klassen machen. Das gibt sozusagen, das gibt ja diese Flexibilität.
Ja, 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 ja.
Und also du musst dir das so vorstellen, ein Sprachzünder geht jetzt beispielsweise montags, vormittags in die Einrichtung, in eine Grundschule. Mhm. Und dann bespielt er oder sie, sagen wir mal, 4 oder 5 Klassen.
Ja.
Das heißt, Unterrichtsstunde 1 bis 5.
Ja.
Und dann innerhalb der erste Stunde, 2., 3., 4., 5. Und dann wird immer, entweder ist der Sprachzünder in diesem Performance-Raum und die Klassen kommen nacheinander.
Oder er oder sie
geht entsprechend in die jeweiligen Klassen.
Ja.
Und diese Stunde sieht eigentlich immer so aus, das ist ja 45 Minuten.
Ja.
Und In der Regel ist es so, ankommen, hallo, wunderbar, die ersten 10 Minuten nochmal so, dann ist es 30 Minuten Programm. Mhm. Also wir haben 30-minütige, sehr, sehr, sehr systematisierte Programme. Also das ganze Jahr ist durchgetaktet. Ja. Es ist immer klar, in welcher Kalenderwoche welches Programm passiert. Ja. Hat nämlich auch dann den strukturellen Vorteil, dass wenn ein Sprachzünder, warum auch immer, wegen Krankheit oder why so ever ausfällt, kann dann immer auch der Ersatz durch einen anderen stattfinden. Mhm, und es ist genau klar, an welcher Stelle es weitergeht. Ja. Das heißt, du hast gar nicht die Problematik, die du ja sonst häufig hast.
Ja.
Du hast, ich will jetzt nicht so hart werden mit, wir haben Unterrichtsgarantie, weil das ist immer Quatsch, ne? Aber es ist schon sehr, sehr, sehr evident, dass wir nahezu keinen Ausfall haben, beziehungsweise wenn, dann
ich hatte ein Schuljahr lang keine Musik, weil es keine Lehrenden gab.
Klar.
Also deswegen, wenn ihr jemand habt, der, bei dem man sagt, ja okay, da kommt dann ein Ersatz dafür. Mega.
Ja, weil das wollen ja die Einrichtungen. Die wollen Verlässlichkeit. Ja? Und die wollen eine Qualität. Das heißt, diese Künstlerinnen und Künstler müssen erstmal eben durch sozusagen die verschiedenen Quality Gates, einerseits ist das unser musikalischer, künstlerischer Leiter oder die Leitung, die prüft. Dann gibt es ein Learning Management System, in dem wir alle unsere Programme recorded haben, hinterlegt haben, die man dann im Self-Learning machen kann. Mhm. Dann gibt es eine praktische Abnahme. Mhm. Dann gibt es theoretische Inhalte, die man lernen muss. Dann gibt es eine Theorieprüfung. Also Theorie, praktische Prüfung. Ja. Dann musst du so administrative Dinge mitbringen. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, Impfnachweis, Sachkunde, wie du mit Social Media umgehst oder nicht umgehst. Dass du mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung konform gehst und so weiter. Also bestimmte Konformitätskriterien, weil die sind zwar nicht alleine mit den Kindern, aber trotzdem sind sie mit den Schutzbefohlenen und können da sozusagen nicht irgendwie machen, was sie wollen. Und sie verpflichten sich ja auch unsere Programme. Also die gehen da nicht rein und freestylen, sondern es ist ganz klar, was da sozusagen jede Woche passiert. Ja. Das ist sozusagen die Dimension. Und die andere Dimension ist, das wird ja alles dann auch im Rahmen jetzt von diesen ganzen Akkreditierungsprogrammen geprüft. Und inzwischen haben wir dann auch Thema Schulkonformität, also auch mehr und mehr Content, der sowieso auch im Lehrplan abgefragt wird, auch in unsere Programme mit integriert. Das heißt, wir singen im Zweifelsfall und spielen auch überlappend Lieder, die sowieso in der Grundschule hätte gespielt werden sollen, um da eine weitere Verstetigung zu machen. Und weil du eben von den Videos sprachst, das ist eine ganz lustige Episode. Und auch damit muss man dann irgendwie auch zurechtkommen. Natürlich war das Thema und ist immer ein Dauerbrenner, das Thema Datenschutz.
Ja.
Und
Gerade mit Kindern,
das ist auch alles richtig. Und obwohl wir sozusagen von Tag 1 Datenschutz, Compliance sind, tolle Unterstützer haben, riesen Gruß und vielen Dank an Christina Greve, absolute Expertin für IT-Recht und super Fachanwältin. Das ist sehr absurd, was du da trotzdem immer wieder für Fragen bekommst und dich damit auseinandersetzt und musst und viele, viele Iterationen gehen musst. Mhm. Ist uns gelungen, aber das ist auch wieder so ein Aspekt, wo du immer wieder merkst, okay, du musst echt dicke Bretter bohren.
Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren garantiert auch noch mehr. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Social Startup. Würdest du euch als Social Startup bezeichnen?
Ja, absolut. Also wir sind im Kern absolut mit diesem Gedanken angetreten, wie können wir in dieser Gesellschaft einen signifikanten Beitrag leisten, etwas verbessern.
Ja.
Das Problem ist evident, dass wir haben nach wie vor keine Bildungsgerechtigkeit. Nach wie vor sind nahezu jeder Studie nachvollziehbar. Ich glaube, auch unter den OECD-Staaten sind wir da, ich weiß nicht, ob Schlusslicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit hinten. Also Herkunft determiniert Zukunft. Und das ist echt schlimm, wie hart das teilweise zementiert ist. Und wenn du dir dann irgendwelche Positionen auch in der Gesellschaft anguckst, sei es im Bereich der Professorinnen und Professoren oder Unterrichterinnen und Richter und so. Also du kannst ja immer diesen Trail zurückverfolgen. Mhm, ne? Was ist denn eigentlich so die Bildungsbiografie, auch über Generationen hinweg? Was passiert eigentlich, wenn nicht beide Eltern aus einem Haushalt irgendwie schon Akademikerinnen oder Akademiker sind? Was passiert eigentlich mit den Kindern umgekehrt? Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand promoviert. Also es gibt so viele noch und nöcher Statistiken, wo du einfach merkst, okay, stopp, also diese Idee von wegen jeder kann und so, ist vielleicht nicht wirklich der Fall. Und wenn man dann halt immer irgendwie merkt, okay, es gibt dann ja auch nochmal regional so ganz, ganz, ganz krasse Unterschiede, also harte Disparitäten, also wir hatten es ja vorhin drüber, ne? Ist jetzt Heidelberg eine Insel der Glückseligkeit oder ist es eine Käseglocke? Egal, wie du es drehst und wendest.
Ja.
Ich will nicht sagen, du hast hier gar keine Themen. Natürlich hast du hier auch viele, viele, viele Themen im Kontext von auch hier ist ein Unterrichtsausfall, auch hier hast du oft Situationen, wo du denkst, ach Mensch, und das Bildungssystem allgemein und Migration und Inklusion und ist überhaupt sozusagen auch dieser ganze Schulbetrieb so umsetzbar. Aber das erlebe ich ja jetzt im Schnitt, ist es hier einfach alles noch, also das Jammern auf höchstem Niveau.
Absolut.
Und das erlebt man ja auch, wenn man sich dann solche Metriken anguckt, wie, ich sagte es ja vorhin, es gibt ca. 75.000 Grundschulen, Kindergärten und Grundschulen in Deutschland. Und dann gibt es dann unter den Kindergärten sogenannte Sprachkitas, also wo einfach ein erhöhter Förderbedarf irgendwie besteht. Ja. Und dann gibt es unter Grundschulen jetzt eben auch diese Startchancenschulen. Mhm. Und es ist ja total nachvollziehbar und transparent. Ja. Wo finden die, also wo sind die?
Ja.
Und es gibt auch in Heidelberg die ein oder andere Einrichtung, aber die ein oder andere. Und nicht irgendwie in der flächenmäßig und auch quantitativen Zahl wie an anderen Standorten in Baden-Württemberg.
Ja.
Und dann merkst du dann einfach wieder, okay, da ist Druck auf dem Kessel. Das berühmteste Beispiel ist ja dann tatsächlich die Grundschule aus Ludwigshafen, die jetzt jedes Jahr irgendwie in den Medien kursiert über die letzten 2-3 Jahre, dass da irgendwie dann von 100 Erstklässlern irgendwie mehr als die Hälfte die erste Klasse nicht schafft.
Ja,
okay, das können wir jetzt irgendwie so zur Kenntnis nehmen und sagen, das ist irgendwie schlimm oder skandalisierend oder so, aber da muss man ran. Und das können wir tatsächlich mit Eloquio.
Ja.
Unsere Sprachzünder in Kombination mit den Fachkräften, mit den pädagogischen Spezialisten, die schaffen es auf die Art und Weise, einen Beitrag zu leisten.
Ja.
Es ist nicht die Rettung, es ist nicht sozusagen der universelle Schlüssel. Nee, es ist ja Quatsch. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz substanzieller Beitrag. Und das merke ich, das erlebe ich, dass die Mitarbeitenden, die Mitwirkenden da natürlich auch sehr, sehr positiv mit umgehen und auch sehr aktiv mit unterstützen.
Ja.
Was ich gleichzeitig merke, ich sage ja immer, wir sind ein Social Startup oder Social Impact Startup. Und dann sage ich, und das ist dann wieder Deutsch, dann sage ich knallhart sofort mit Gewinnerzielungsabsicht. Da sind wir alle ganz so, was ist das denn? Und dann, ja, weil dann sag ich immer, ey, hört auf damit. Immer mit dieser Unterstellung. Ah ja, der Herr Anger, der ist ja Tech-Unternehmer und dann hat er ja da an dem Unternehmen Exit und da Geld verdient und so. Und jetzt ist er irgendwie auch philanthropisch unterwegs und gibt was der Gesellschaft zurück. Ja, aber ich bin davon überzeugt, dass also soziale Arbeit ist hoch relevant und gehört einfach vernünftig entlohnt und es ist einfach super anstrengend und man muss einfach immer wieder nur seinen Hut ziehen vor Erzieherinnen, vor Erziehern, vor Lehrerinnen, vor Lehrern.
Die Verantwortung, die tragen.
Ey, die sind da, das sind die Kinder, die wollen und sollen beschult werden, machen wir uns nichts vor, die sind laut, die haben irgendwie Power.
Die werden irgendwann die Zukunft und alles, was da passiert,
ist doch klar,
ist bilden.
Wir haben doch nur die.
Ja.
Also was ist so fertig, was soll's das? Da kannst du ja nicht schimpfen. Und da kann und muss man ran. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall was Gutes. Und wenn du nämlich von Anfang an auch sagst, hey, und das ist gut so, wir möchten und wir werden Geld verdienen und wir möchten und wir werden unsere Künstlerinnen und Künstler auch sehr gut bezahlen. Das tun wir.
Ja.
Also das ist für die einfach dann auch nicht nur so wie, ja,
da gehe ich halt in die Schule und ist so.
Mache ich halt und so, ne? Und ich kriege auch ein bisschen so Spesengeld. So, nein, they make money. Und das ist gut so.
Ja. Ne?
Und das ist sozusagen die wichtige Botschaft an der Stelle auch. Das muss uns als Gesellschaft das wert sein. Und jeden Euro, den wir dann nicht bezahlen, das ist einfach fatal, weil den zahlen wir, ich weiß es nicht, 2-fach, 8-fach, 17-fach.
Mhm.
Kann ich ausrechnen, kann irgendein Institut ausrechnen.
Ja.
Nochmal, die volkswirtschaftlichen, da sind wir beim Wort, Spillover-Effekte, die sind einfach enorm.
Ja.
Und da radikal im wahrsten Sinne des Wortes, je früher an der Wurzel, desto besser. Das heißt, jetzt sind wir glücklicherweise in der Grundschule, aber ich bin natürlich Feuer und Flamme und unterstütze und lobbyiere, wo ich kann, dass noch früher auch in Kindergärten und in der frühkindlichen Erziehung und bei 0- bis 3-Jährigen, je früher, desto besser.
Ja.
Und da passiert viel.
Ja.
Ich will da gar nicht irgendwie so tun, als ob wir da jetzt irgendwie so, wir erfinden jetzt Sprachförderung neu. Aber diese Art und Weise der musikalisch gestützten Sprachförderung, dass also Profis, Begeisterungsprofis, Bühnenprofis in die Einrichtung gehen und da einfach jede Woche da geht der Punk ab und dann ist da sozusagen eine ganz andere Stimmung. Das ist bei uns neu, das ist innovativ, das ist unique. Mhm. Und da sind wir total stolz drauf und da freuen wir uns, das jetzt weiter auf- und auszubauen.
Und man sollte sich da auch mal die mentalen Benefits nochmal überlegen.
Ich denke,
also die es hat, kann ich mir nur vorstellen. Also wenn ich das in der Schule gehabt hätte, Halleluja.
Also das merken wir ja durch unsere, da merkst du ja dann auch wieder diesen Technologieaspekt oder den Tech-Unternehmer in mir. Wir messen. Wir messen im Grunde genommen mehr oder weniger wöchentlich. Und jetzt wieder wichtig, wir messen nicht, sind die Kinder irgendwie in ihrer Sprachkompetenz verbessert oder so. Und wir messen auch nicht personalisiert. Das geht nicht, das darf man nicht, das ist doch alles legitim, das braucht es auch gar nicht. Was wir messen ist, das ist anekdotische Evidenz, aber trotzdem der Eindruck der pädagogischen Fachkraft, ob und wie weit dieses Begeisterungsversprechen eingelöst wurde.
Ja.
Und das Interessante ist, man denkt ja, ja, jetzt kommt ihr da für 30 Minuten. Das Programm trägt über die ganze Woche, weil es gibt sozusagen eine Arbeit in der Einrichtung auf das Programm hin. In 2 Tagen, in 3 Tagen, in 2 Tagen, in 1 Tag kommt der Sprachzünder. Alle freuen sich drauf, alle bereiten sich vor. Vielleicht gibt es eine kleine Performance, etwas, was die auch selber lernen wollen. Das heißt, sie haben eine intrinsische Logik. Dann findet die eigentliche Sprachzündereinheit statt. Und dann wird die nachbereitet. Ja. Die Kinder sind offen, die Kinder können und wollen und werden auch mit den pädagogischen Fachkräften dann in ihren jeweiligen Kontexten weiterarbeiten. Mhm. Das ist ein super dankbares Feedback, dass die sagen, hey, wie cool ist das? Auf einmal sind die offen und die wollen mitmachen. Das heißt, wir können ganz anders mit denen interagieren. Wir müssen die nicht irgendwie hinterm Berg vorholen. Und man kann dann einfach wunderbar Sachen einarbeiten, die dann auch tatsächlich durch das Mitsingen der Lieder, und wir haben die ja alle public gelegt, das heißt auch auf unseren Webseiten, und die sind bei Spotify und wo auch immer sozusagen free zum Download. Und dann können die Kinder das im Grunde genommen auch zu Hause weiter singen und hören. Und wir kriegen auch schon relativ viele Rückmeldungen auch immer wieder von Eltern. Ja, wir sind da jetzt da und dahin gefahren und Kalle Kompass hat uns jetzt, keine Ahnung, bis an die Nordsee oder bis in den Bayerischen Wald begleitet. Und vielen Dank, weil das ist auch etwas, auf das wir Wert gelegt haben. Die Lieder, die wir kreiert haben und die vor allen Dingen der Jörg Schreiner und sein Team kreiert und komponiert haben, sind dann auch, also jetzt nicht die klassischsten, Eltern kennen das, Kinderlieder, wo du dann echt irgendwann denkst, ich habe verstanden, die Türen vom Bus gehen auf und zu. Ich hätte jetzt gerne auch mal etwas.
Ich träume schon nachts von Kinderlieder.
Deswegen, also ich habe dir da auch die entsprechenden Exemplare mitgebracht. Das lasse ich auch nachher da. Dann kannst du das tatsächlich auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren.
Oh, ich habe so den einen oder anderen Ohrwurm, der tatsächlich dann nachts mal auftaucht und denkt, oh, okay.
Dann warte, wenn du anfängst, vom Theo und vom Kalle zu träumen.
Ah, schön. Ja, also normalerweise ziehe ich nochmal so Resümee über den Spillover-Effekt und warum meine Gäste hier sind. Aber ich würde sagen, wer es hier in diesem Podcast heute nicht gehört hat, darf ihn einfach nochmal anhören. Weil es ist einfach so klar und eindeutig. Wir haben es ja auch immer wieder wiederholt. Eine Frage, auch wenn die doch immer wieder auch aufgetaucht ist, wo es für euch hinlaufen kann in naher Zukunft und auch in weiterer. Wir hatten es heute schon, Dream Big. Was würdest du dir wünschen?
Also bei Eloquio muss ich ja aus 2 Perspektiven darauf antworten. Also aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive und Dimension wäre das ultimative Ziel, dass wir uns überflüssig machen.
Mhm.
Es braucht es uns eigentlich gar nicht, weil die sozusagen strukturellen Systeme so funktionieren, dass wir diese klare Evidenz, Herkunft determiniert Zukunft, künftig nicht mehr haben. Das wäre toll. So, jetzt ist es irgendwie vielleicht ein utopisches Bild und das wiederum ist dann auch aus einer Geschäftsperspektive und Opportunität dann wiederum vielleicht gut für uns, weil das heißt für uns, es gibt nach wie vor auch viel und nachhaltig was zu tun. Und da habe ich ja jetzt immer wieder dargestellt, dass es ja viele, viele, viele Einrichtungen gibt und viele, viele Künstler. Und ob jetzt tatsächlich jede Einrichtung einen eigenen Sprachzünder in Deutschland haben wird oder zumindest mal im nächsten Schritt so die es wirklich am meisten bräuchten, das ist dann jetzt so eine Ausbaustufe. Aber von der Grundlogik ist es vieles bis alles denkbar. Also auch das Konzept, das wir fahren, auch zu internationalisieren, auch in anderen Ländern nach der Struktur zu arbeiten. Wir waren ja auf der Buchmesse. Also in kürzester Zeit unglaublich gute Verbindungen und Netzwerke zu sehr vielen Verlagen aufgebaut, die auch da nicht falsch verstehen. Wir lieben unseren Content, aber wir sind natürlich absolut in der Lage zu begreifen, dass es hervorragenden Content von Schulbuchverlagen, von Kinderbuchverlagen etc. natürlich schon gibt, die wir natürlich auch in die entsprechenden Einrichtungen dann reinbringen können. Das heißt, da können wir eben auch als als ganz, ganz großer Distributionskanal wirken. Und ich bin noch gespannt, wie das denn jetzt wird mit diesem bundesdeutschen Föderalismus. Es kann sein, dass es für uns leichter wird, von Deutschland nach Frankreich rüberzugehen, mhm, als von Baden-Württemberg nach Hessen.
Ja.
Das merken wir heute schon, dass da halt einfach echt bürokratische Hürden teilweise zu gehen sind. Naja, es ist halt so.
Ja.
Ich benenne es ja nur.
Ja.
Ich verzag da auch nicht. Ich will nur einfach, ich finde es irgendwie immer wieder spannend, was sozusagen alles so geht. Spaß beiseite. Ich glaube, dass das alles möglich ist. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Jahr durch das Startchancengesetz und auch durch diesen Rückenwind, den wir medial jetzt bekommen haben, also auch durch die Möglichkeit, in so einem Format wie hier irgendwie auch über Eloquio sprechen zu dürfen, mehr und mehr und mehr Zuspruch kriegen. Viel mehr Einrichtungen bei uns unsere Programme buchen und wir da quasi mehr und mehr Sprachzünder, wenn du so möchtest, ans Netz bringen, um in der Bildsprache zu bleiben. Also so einen signifikanten Beitrag leisten, weil jede Einrichtung, mit der wir interagieren, hat ja im Schnitt bei, sagen wir, 4 bis 5 Klassen, also um die 100 Kinder.
Ja.
So, und das ist ja das, was du dir wieder vergegenwärtigen musst.
Ja.
Also auch abseits von Startchancengesetz, also auch nochmal ein Aufruf an die regionalen Unternehmen oder meinetwegen auch private Akteure oder Mäzene oder wer immer sich berufen fühlt. Also die Mathematik ist super einfach und transparent. Eine Sprachzündereinheit kostet 80 Euro. Ja, davon kriegt der Sprachzünder die Hälfte. Das ist einfach auch super transparent und ganz nachvollziehbar. Das heißt, wir müssen ja unsere Steuern rausnehmen und unsere ganzen Qualitätsaspekte etc. pp. Also eine ganz, ganz, ganz klare Struktur. Das heißt, wenn ich dann jetzt einfach von 80 Euro ausgehe und 40 Wochen und letztendlich 4 Klassen, dann bin ich bei 12.800 Euro netto im Jahr. Und wenn ich es jetzt entsprechend auf 5 Klassen mache, dann bin ich bei 16.000 und das ist etwas netto. Das heißt, ein Unternehmen mache jetzt meinetwegen auf entweder 5 Klassen auf ein Jahr oder eine Einrichtung auf 5 Jahre, um nachhaltigen Effekt zu haben. Und also aus einer Employer Branding oder Corporate Social Responsibility Perspektive sehr, sehr, sehr gut investiertes lokales Geld für einen unglaublichen Impact.
Ja.
Und was ich mir wünsche, ist spread the news, spread the word, welchen lokalen, echten Impact man hier realisieren kann, indem man lokale Künstler unterstützt, indem man lokale Einrichtungen, Kindergärten, Grundschulen unterstützt und am Ende unseren Kindern die Möglichkeit gibt, schneller, besser, auf spielerische Art und Weise mit Musik Deutsch zu lernen und so einen positiven und signifikanten Beitrag an dieser Gesellschaft und Teilhabe an der Gesellschaft mitwirken zu dürfen.
Schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für dieses intensive und wirklich sehr ausführliche und breite Gespräch, so breit, wie du ja auch aufgestellt bist. Und wir könnten garantiert noch viel länger sprechen. Aber wer mehr Interesse hat, noch mehr von dir zu hören, kann dich ja dann noch einfach kontaktieren.
Absolut. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank für das Wasser. Ich habe hier gemerkt, es ist sehr trocken von dieser Luft in diesem Podcast-Studio. Deswegen der Hals kratzt, aber es war...
Dass man keine anderen Geräusche hört.
Das ist toll. Also ist eine super Einrichtung. Deswegen auch vielen Dank an die Bildbrauerei. Mega, was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und dein Hiersein und das Gespräch.
Vielen Dank.
An dieser Stelle auch vielen Dank an alle euch Zuhörenden, denn das ist die vorerst letzte Folge von Spillover. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß gehabt, vielleicht sogar was gelernt und so einen Funken Inspiration mit in euer Leben genommen. Uns ging es auf jeden Fall so. Wir, das sind die Stabsstelle der Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, die Bildbrauerei und meine Wenigkeit, Susanne Weckauf. Wir dürfen auf eine wunderbare Zeit miteinander zurückblicken. Tolle Gäste, tolle Gespräche und wir durften auch einiges an Inspiration mitnehmen. An alle Kultur- und Kreativschaffenden, die Fragen haben, Unterstützung brauchen, wendet euch gerne an die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft. Findet ihr über die Website der Stadt Heidelberg. Der Einfachheit halber findet ihr den Link auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit.